damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Heute haben wir wieder einen Podcast damals, Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Um welches Thema geht's heute?
Ja, heute geht es um den steinreichen Schönbuch, sprich um die Steinbrüche, um Sandstein, der teilweise in alle Welt verschifft wurde. Und dazu haben wir uns den Simon Römich eingeladen. Er ist Hauptamtsleiter in Dettenhausen und qua Amt Museumsdirektor. Weil in Dettenhausen gibt es das Schönbuchmuseum und beim Herr Römich trifft sich das hervorragend, weil er nämlich auch noch Historiker ist.
Das klingt sehr spannend.
Ja, ich denke, das wird sein. Grüß Gott, Herr Römich.
Guten Tag, Herr Jung.
Man sagt, der Schönbuch sei steinreich. Wie darf man das verstehen?
Das darf man insofern verstehen, als das Schönbuch im Grunde ein großes Sandsteingebirge darstellt, also von seiner Ausdehnung, die ja wie folgt umrissen werden kann, ganz grob, vom Gäu im Westen bzw. Neckar und Ammer im Süden bis hoch zum Siebenmühlental im Norden und dann im Westen zum Bereich des Filderplateaus, kann man sagen, da steht man auf unterschiedlich hohe Ebenen eines Sandsteingebirges, daher steinreich. Allerdings, vielleicht kommen wir später noch drauf, das Steinreiche hat sich bei der Bevölkerung nur im Ansatz niedergeschlagen. Also richtig reich ist damit keiner geworden in dem Sinne oder nur wenige.
Das denke ich mir. Wann hat denn das eigentlich das Ganze begonnen? Sie als Historiker müssten ja uns da schon ein bisschen mehr sagen können, wann der planmäßige Abbau von Steinen eigentlich angefangen hat.
Sagen wir mal so, als guter Historiker muss man dann immer sagen, also wenn er nachweisbar ist, schriftlich, das gibt's nämlich von 1383 ist der erste Nachweis, dass der Bevölkerung des Schönbuchs quasi das Recht eingeräumt wurde, Findlinge bzw. Steine zu nutzen. Und wenn man jetzt das Beispiel Dettenhausen nimmt, da hat der letzte Steinbruch 1975 geschlossen, der Steinbruch Zimmermann. Das heißt, wir haben rund 600 Jahre Steinabbau im Schönbuch. Nachweisbar. Wahrscheinlich gab es es auch in Ansätzen auch schon früher, aber es geht ja immer darum, ab wann kann man es geschichtlich, historisch nachweisen.
Was heißt es, die Menschen hatten das Recht, Findlinge zu nutzen? Was machten die damit?
Also die durften als Lesesteine, die wo sie sozusagen tragen oder einfach verarbeiten konnten, mitnehmen zunächst. Später hat man das reglementiert, weil es gab gewisse Hänge, wo sie öfters Findlinge gefunden haben, auch in durchaus respektabler Größe. Und sag mal so, wenn ich mich mit anderen zusammentue, kann ich die durchaus auch mit den Mitteln damals irgendwie mitnehmen. Das hat man allerdings reglementiert. Da gab es auch eine Regelung seitens der damaligen Forstverwaltung, die quasi ein Monopol gesetzt hat für gewisse Institutionen. Am Anfang war das eher frei, da waren es unabhängige Fuhrleute und irgendwann hat man das im 18. Jahrhundert, also um es nachzuweisen, ist es von 1711 bis 1750, hat man das in einem Monopol zusammengefasst, das dann geschlossen wurde und dann durfte ich quasi als normal Anrainer des Schönbuchs nichts mehr nehmen.
Was haben die Menschen mit den Steinen gemacht? Wozu haben sie die gebraucht?
Das war ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt drei Hauptarten im Schönbuch. Den Schilfstein, den Schilfsandstein, den Rätsandstein und den Stubensandstein. Also fangen wir vielleicht mal vorne an beim Schilfsandstein. Der kommt in der Gegend um Harrenberg unter anderem vor. Das ist der klassische Stein für Künstler. Da kann ich, also ich kann aus allen Steinen, Sandsteinen was machen, aber der eignet sich ganz besonders gut für figürliche Darstellungen und ich sag mal feinere Kunst, weil der relativ feinporig, feinkörnig ist. Im Gegensatz zum Rätsandstein, der im Grunde der klassische Bau- oder Pflasterstein abgibt, der wird zum Beispiel gefunden in Frohndorf oder auch in Kusterding. Der Stubensandstein, den gab es unter anderem in Dettenhausen. Da konnte man verschiedene Sachen draus machen, vor allem als Bau- und Verblendungsstein war gefragt, aber auch als Mühlstein. Daher hat der Naturforscher Rösler im Jahre 1795 den Ausspruch getan, Dettenhausen, also nach einer wissenschaftlich-historischen Recherche, Dettenhausen hat er bezeichnet als das Vaterland der Mühlsteine.
Was natürlich dann für Siebenmühltal eine erhebliche Bedeutung hatte, oder?
Unter anderem. Aber nicht nur, ich sag mal, lokal, sondern auch weiter weg. Also es gibt wirklich schriftliche Nachweise. Auch da in der Historik gilt immer nur das Schriftliche als quasi real. Es gibt Nachweise, dass ziemlich viele Tausende davon, gerade Recherche von dem Naturforscher Rösler im 18. Jahrhundert, dass viele davon in Richtung Ulm gebracht wurden, von dort aus weiter verschifft auf der Donau unter anderem in Richtung Bayern, Österreich. Es ist aber auch verbürgt die Schweiz, die relativ viele Steine in der Nordschweiz abgenommen hat, auch aus Dettenhausen. Und ein einziger Fall, der ging damals noch mit Y geschrieben, in die damalige Türkei, heute Rumänien am Schwarzen Meer.
Aber den Stein gibt es nicht mehr.
Den Stein können wir nicht mehr nachverfolgen. Wir haben nur die schriftliche Nachricht überliefert.
Aber das heißt ja, das war ein weit verzweigtes Gewerbe mit den Mühlsteinen. Lag das einfach an der Qualität des Steins?
Exakt. Also gerade der Dettenhäuser Stubensandstein, der zeichnete sich durch folgende Eigenschaft aus. Einen Standardmühlstein müssen Sie im Grunde alle 8 Tage etwa neu schleifen, damit er seine Arbeit verrichten kann zum Mahlen des Getreides. Ein wirklich Dettenhäuser Stubensandstein, der kam mit wesentlich längeren Bearbeitungszeiten aus. Das heißt, den konnten sie länger nutzen und hatten keinen großen Aufwand beim Nachschleifen oder weniger. War also eine sehr hohe Qualität. Liegt daran, weil der einfach sehr grobkörnig war und eine kieselartige Struktur aufweist. Das ist für diesen Arbeitszweck sehr vorteilhaft.
Aber wie könnte es sein, das Verwitterungsprodukt dieses Steines hat man ja danach zum Stubenfeger benutzt. Und auf der anderen Seite, dass ein Mühlstein so lange hält, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Waren das zwei verschiedene Steine?
Nein, eigentlich nicht. Da sich gerade der Dettenhäuser Stein, das ist auch verbürgt, durch relativ wenig Abraummaterial gekennzeichnet hat. Das heißt, diesen Stubensandstein zur Nutzung als zum die Stube fegen, als Fegesand, der fiel zwar auch an beim Steine schlagen, beim Steine brechen, allerdings im viel kleineren Ausmaß wie jetzt bei anderen vergleichbaren Sandsteinen. Und daher haben sie zwar dieses sozusagen Abfallprodukt gehabt, aber halt weniger wie bei vergleichbaren Sandsteinen.
Aber da gehen wir jetzt ja praktisch nicht mehr von Findlingen aus, sondern da wurden dann die Steine wirklich gebrochen, geerntet sozusagen im Gebirge. Wie hat man das damals gemacht? Da gab es ja die Geräte nicht wie heute, man hat es nicht sprengen können. Wie haben das die Menschen damals hinbekommen?
Also da spricht das Berufsbild für sich, Steinhauer. Also man hat die Steine wirklich, man hat eigentlich Folgendes noch gemacht, man hat geguckt in der Geologie, insofern, wo ist ein guter Steinaufbruch? Das heißt, man hat oft gewisse, ich sag mal, kleinere oder größere Talabschnitte benutzt, sogenannte Klingen, an denen das Material quasi offen zutage tritt. Und dort, wo sich dann das für eine gute Bearbeitung eben wirklich in meinem Steinbruch geeignet hat, sind die Menschen, ich sag mal, damals mit im Grunde Hammer und Meißel dran gegangen, das zu bearbeiten, vor der Erfindung des Dynamits durch Alfred Nobel.
Heute werden die ja gesägt. Gab es auch schon in alter Zeit sowas dann auch, wie Sägen?
Es gab Steinsägen schon, allerdings war vieles noch eher reine Klopfarbeit. Also es war sehr Hammer- und Meißellastig, kann man sagen. Was auch noch zu sagen ist, bei uns im Schönbuchmuseum gibt es ein Arbeitsgerät zum Thema Staub, das wir vorhin hatten. Da finden Sie einen alten Großstaubsauger, weil eben ein bisschen Staub halt unweigerlich anfiel. Der ist aus den 30er Jahren. Der schützt Sie vor dem Staub, weil Sie müssen sich vorstellen, die Arbeiter damals, das war natürlich zum einen die Arbeit unter freiem Himmel, aber auch natürlich mit diesem Staub, der schon unweigerlich anfiel. Die haben irgendwann die sogenannte Staublunge bekommen im Laufe eines Berufsprozesses, da hing bis zu 1 Kilo Staub in der Lunge drin mit entsprechenden Folgen.
Sie haben es gerade im Nebensatz gesagt, Schönbuchmuseum in Dettenhausen. Da ist das aber nur ein Teil der Dinge, die Sie zeigen aus dem Schönbuch, oder?
Ja, wir haben 3 Abteilungen. Das ist Stein, Wald und Jagd. Das ist zu gewachsen, passt sowohl zu Dettenhausen wie aber auch zur Region Schönbuch, weil wir uns halt als mehr verstehen wie ein, ich sage mal nichts dagegen, aber wie ein klassisches Heimatmuseum, das sind wir eben nicht. Wir bezeichnen uns selber als Museum für die Region Schönbuch.
Gehen wir nochmal zurück zum Stein. Sie haben ja vorher gesagt, dass man die anderen Steine eben als Pflastersteine oder auch für Künstler nutzen konnte. Gab es damals einen Bedarf dafür?
Das gab's. Ich kann Ihnen sogar ein Beispiel nennen, also wo Sie alle drei Steinarten hier aus der Region Schönbuch erkennen können, das Tübinger Schlossportal. Wenn Sie also in Hohentübingen durch das sehr imposante Schloss durchlaufen, dann müssen Sie sich vorstellen, die figürlichen Darstellungen in der Wand, die sind aus Schilfsandstein, Beispiel Herrenberg. Das Pflaster, auf dem Sie gehen, das dürfte aus Frohndorf oder anderen Stellen, Kusterdingen zum Beispiel, kommen. Und ich sag mal, der Baustein, die Verblendung des Gebäudes, also dieses Schlosses, das stammt vielleicht unter anderem aus Dettenhausen oder anderen Stellen aus dem Schönbuch. Das dient dann als klassischer Bau- oder Verblendungsstein. Also den Bedarf gab es schon. Der Dettenhauser Stein bzw. Steine aus dem Schönbuch haben weite Wege hinter sich. Wirklich, ich sage mal, weltbekannte Bauwerke wie zum Beispiel das Ulmer Münster und der Kölner Dom. Wir haben auch entsprechende Stücke im Museum. Die sind auch aus unserem Stein gemacht.
Nicht zu vergessen die Reutlinger Marienkirche.
Genau. Sagt der Reutlinger.
Ja, aber das war ja auch das Vorbild. Ich meine, das war ja eine der ersten großen Kathedralen, die im Lande gebaut sind. Also es war noch vor dem Ulmer Münster.
Hat der Stein dann dem Holz ein Stück weit einen Rang abgelaufen? Ist das quasi ein moderneres Baumittel geworden, als es eben Holz war? Oder hat das hunderte von Jahren gleichberechtigt nebeneinander existiert?
Da muss man differenzieren. Also nicht jeder hatte, wenn wir jetzt mal ganz früh zurückgehen, das Recht, in Stein zu bauen. War tatsächlich so, obwohl es natürlich eine gewisse Feuerfestigkeit mit sich gebracht hätte. Das war im Grunde eigentlich der Obrigkeit vorbehalten, zunächst mal mit Stein zu bauen, und war natürlich auch teuer. Sie müssen sich überlegen, das wurde ja zunächst von Hand gebrochen, war auch ein begrenzter Rohstoff, der nicht nachwächst wie Holz, und war dann auch in der Beschaffung durchaus noch teuer, auch wenn es den vor der Haustüre sozusagen gab, hat also das Holz nicht verdrängt in diesem Sinne. Das Holz war dann einfach für die, ich sag mal, einfachen Dörfer und Schönbuchgemeinden das Material erster Wahl, wenn sie ein Haus gebaut haben. Das änderte sich erst in späteren Zeiten dann.
Transport, bleiben wir mal bei dem Thema noch. Es gab keine Kräne, es gab keine Eisenbahn, keine Schienen am Anfang. Das hat man mit Pferdefuhrwerken wahrscheinlich dann durch den Wald an die entsprechende Firma hingeschafft, oder?
Das müssen Sie sich ganz so vorstellen, exakt. Also da können Sie sich wirklich vor Ihrem inneren Auge ein Pferdefuhrwerk bzw. ein Ochsenfuhrwerk vorstellen. Natürlich hat der Mensch schon immer das Wasser genutzt, wenn es halt möglich war. Zum Beispiel der Neckar, aber auch die Donau dann, auf denen die Mühlsteine zum Beispiel auch verschifft wurden.
Ja, aber die fließen halt nicht durch den Schönbuch.
Die fließen leider nicht durch den Schönbuch. Das heißt, in dem Fall war es auch wieder die reine Manpower bzw. Tierkraft, mit denen man sich da bedient hat, ja.
Aber das hat sich ja irgendwann geändert. Es kam ja elektrischer Strom und dann wurde es ja einfacher, oder?
Durch die Motorisierung, die dann eingesetzt hat, ja. Insofern gab es dann leichtere Transportwege auch für die Schönbuchregion. Exakt.
Sie haben vorhin erwähnt, dass die Arbeiter, die in den Steinbrüchen den Stein gebrochen haben, unter anderem an Staublungen litten. Das war ja mit Sicherheit ein sehr, sehr hartes Brot, das die dort verdient haben. Reich sind die mit Sicherheit nicht geworden. Waren das Spezialisten oder war das ein Nebenerwerb? Wie muss man sich das vorstellen?
Das kann man sich halt etwa so vorstellen. Also im Steinbruch fallen ganz verschiedene Arbeiten an und das wird dann von unterschiedlichen Personengruppen ausgeführt. Dort fanden sie auch, ich sag mal, den klassischen Tagelöhner im Grunde, der natürlich irgendwann mal über gewisse Kenntnisse verfügte, aber zunächst mal einfache Arbeiten gemacht hat, und dann gab es eine Qualifizierung bis zum sogenannten Steinhauer. In Norddeutschland sagt man auch Steinmetz dazu. Mhm. Das war dann quasi der Abschluss dieses Berufsstandes.
Dieser Berufsstand, wie angesehen war der damals? Waren die am unteren Ende sozusagen der Hierarchie? Weil es ist halt ein sehr körperbetonter Beruf, wo man ja weiß, dass viele, vor allem wenn es nicht künstlerisch ist, dann doch nicht so hoch angesehen waren wie andere. Es sind ja, wie eben jetzt einer, der ein schönes Haus gebaut hat. Wie war das damals?
Also rein aus der Faktenlage her waren es schon angesehene Personen, die den Steinbruch betrieben haben, beziehungsweise dort dann, ich sage mal, den Beruf des Steinhauers versehen haben. Aus dem Grund, weil es war zwar eine schwere körperliche Arbeit, das zeigt sich auch dadurch, uns liegen Statistiken vor, dass die Steinbrecher im 17., 18. Jahrhundert etwa um die 40, 46 Jahre alt geworden sind im Durchschnitt. Das heißt, welche wurden älter, welche haben es aber auch nicht bis zu dem Alter geschafft, lag vorwiegend an Unfällen oder dieser Staublunge. Sie waren aber die Hauptarbeitgeber in einer damals, heute würde man sagen, strukturarmen Region, also außer dem Holz. Wobei der Schönbuch nicht immer so ausgesehen hat, so bewaldet wie heute, gab es ja keinen weiteren natürlichen Rohstoff. Das hat sich rein auf dieses Steinabbauen beschränkt. Und insofern, es ist auch dokumentiert, dass von ca. 1000 Einwohnern etwa damals, wir reden vom 18. Jahrhundert, nur 20 Familien von den eigenen Ländereien leben und arbeiten konnten. Das heißt, die anderen mussten sich alle ein Zubrot suchen, sei es beim Bereich Forst, im klassischen Waldbetrieb oder natürlich im Steinbetrieb. Und daher war das insofern schon angesehen, weil da stammte das täglich Brot her.
Aber reich geworden sind zumindest die Arbeiter nicht.
Also mit Sicherheit nicht. Das hat zum Überleben irgendwie gereicht. Auch da, es muss nicht üppig gewesen sein. Sie müssen sich wirklich vorstellen, die Schönbuchgemeinden im Schnitt als relativ arme Dörfer, weil sie einfach nicht die anderen Möglichkeiten hatten. Es gab zwar einen Handelsweg von Stuttgart nach Tübingen, aber ich sag mal, wenn ich ein bisschen abseits von diesem Weg liege, habe ich nicht die Möglichkeit, durch Großhandel was zu verdienen. Es gibt, wie gesagt, keine Rohstoffe und daher waren die Möglichkeiten sehr, sehr begrenzt. Und es gibt auch dokumentiert gewisse Krankheiten, die durch den Schönbuch durchgezogen sind. Und auch die haben mangels guter Ernährung durchaus immer wieder ihre Opfer gefordert in den Schönbuchgemeinden. Das heißt, der Ernährungsstand war, ich sag mal, mäßig bis gerade ausreichend.
Wie viel weiß man heute, wie viel Steinbrüche es damals gab im Schönbuch?
Im ganzen Schönbuch ist noch keine Erhebung gemacht worden, wie hoch die Steinbruchanzahl war. Ich habe es jetzt nur für, sagen wir mal, meine Heimatgemeinde, in der ich tätig bin, für Dettenhausen. Da waren es 6, 7 parallel, die wir heute allerdings nicht mehr alle verorten können, nur zum Teil. Also um ein Beispiel zu nennen, der früheste, den wir heute noch verorten können, wo der war, der lag am Südostrand der Gemeinde. Der Bereich nennt sich Sauwasen. Und der geht zurück bis auf 1680. Also das ist der älteste, den wir greifen können in den Unterlagen und von dem wir auch genau wissen, wo der war, geografisch.
Und wann endete die ganze Steinbruchgeschichte, mehr oder weniger?
Die endete, als es ein neues Baumittel erster Wahl gab. Das war einfach der Beton. Und dann ging der Stein immer mehr zurück. Und kann man sich so als Faustregel etwa merken, das geschah so in den 60er und 70er Jahren. Und der letzte Steinbruch fiel auch dieser Neuentwicklung. Also nichts ist halt auch nach 600 Jahren so stetig wieder irgendwann einsetzende Wandel. Fiel der letzte Steinbruch 1975 in Dettenhausen auch dieser Neuerung dann quasi zum Opfer.
Dennoch gibt es wohl noch immer zeitweise Steinbrüche. Beispielsweise habe ich gelesen, um die Renovierungsarbeiten am Ulmer Münster zu machen.
Vollkommen korrekt. Der ist in unserer Nachbarkommune in Waldenbuch. Da gibt es einen Museumssteinbruch, in dem aber auch noch Steine herausgebrochen werden. Die werden dann eingesetzt bis zum Ulmer Münster und dem Kölner Dom, weil es jeweils Programme gibt bis zum Jahr 2150. Also ein Programm, in dem diese Großbauvorhaben rund erneuert werden. Und ich wage mal ketzerisch zu behaupten, wahrscheinlich, wenn das Programm zu Ende ist, dann geht's wieder von vorne los, wie es immer war in der Geschichte. Wir können es nicht ausschließen. Und daher braucht man diese Steine, die einfach eine gewisse Qualität aufweisen, immer noch. Dort ist im Gemarkungsteil Betzenberg auf Territorium Waldenbuch ist dieser Steinbruch zu finden.
Sie sagten vorher, im Schönbuchmuseum in der Abteilung Stein gibt es Zeugnisse dann auch, wofür der eingesetzt wurde, also beispielsweise vom Ulmer Münster. Was können die Leute denn dort sehen?
Also Teile der Außenfassade bzw. einer Empore. Die Empore gehört zum Ulmer Münster und die Außenfassade zum Kölner Dom. Das sind Werkstücke, die müssen Sie sich vorstellen, die sind weit über einen Meter in der Größe, sind also durchaus respektabel. Man kann gut erkennen die Rosetten und sämtliche Verzierungen. Und dann darf immer jeder der Museumsbesucher raten, wie lange so ein Werkmeister allein für so ein Stück gebraucht hat mit den damaligen Methoden. Das waren circa 3 bis 4 Wochen immerhin. Und wenn er sich verschlagen hatte, im wörtlichen Sinne, dann war sein Lohn für diese Zeit futsch. Dann waren diese Teile nicht mehr zu gebrauchen. Und das kann der Besucher bei uns sehen.
Das heißt, sie haben auf eigenes Risiko das geschlagen.
Also wenn die sich verschlagen haben, dann war das tatsächlich eigenes wirtschaftliches Risiko. Es gab keine Versicherung, wie wir sie heute kennen. Und die damaligen Baumeister, die waren sehr, sehr streng. Und wenn ein Stein nicht die nötige Qualität aufwies, beziehungsweise Beschädigungen, haben die nicht abgenommen. Und dann blieb man auf diesem Stein sitzen.
Was außer diesen Beispielen gibt es denn noch zu sehen? Haben Sie so alte Werkzeuge oder auch Bilddokumente oder sowas?
Exakt, wir haben eine ganze Wand voller Werkzeuge, in dem anschaulich dargestellt wird, mit welchen Werkzeugen ich welchen Effekt erziele, auch zum Thema Verzierungen, also nicht das reine Steinbrechen nur, sondern auch dessen weitere Bearbeitung, / Verschönerung. Und man kann noch einen Müllstein sehen, in dem ein sogenanntes Verschlagen passiert ist. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, der Müllstein war zu, sag mal, 90-95% fertig. Und dann gab es durch eine Gegebenheit, die wir nicht kennen, einen Umstand, dass sich der damalige Steinhauer verschlagen hatte. Und dann ist ein Steinteil weggeplatzt an der Oberfläche und es war nicht mehr als Müllstein einzusetzen. War für ihn damals sicher unglücklich, nach so langer Zeit das gute Stück nicht abliefern und verkaufen zu können. Für uns ist es allerdings ein Glücksfall. Es ist unser schwerstes Museumsexponat heute.
Wie schwer ist es?
Auch das lasse ich immer raten. Also wer diese Sendung hört, kann meine sämtliche Rätsel im Museum auflösen. Es ist circa 760 Kilogramm schwer. Also so in etwa das Gewicht eines, ich sag mal, kleineren Autos.
Und spielen die Steine für Künstler heute noch irgendeine Rolle? Werden die noch geerntet? Gibt es heute noch Künstler, die sagen, ich hole mir extra aus dem Schönbuch einen solchen Sandstein?
Die mag es bestimmt geben. Ich könnte Ihnen da allerdings kein namentliches Beispiel nennen.
Also da gibt es jetzt nicht nur einen Steinbruch, der sich darauf spezialisiert hat, wie jetzt eben der genannte Museumssteinbruch auf die Restaurierung.
Mir zumindest mal keiner bekannt. Aber sagen wir mal so, die Schönbuchregion ist durchaus vielfältig. Es mag Künstler, wie gesagt, geben, die noch über alte Quellen verfügen, beziehungsweise über Steine, die sie bearbeiten können, die aus Abbruchhäusern vielleicht mal stammen mögen. Da kann ich nichts pauschal sagen. Die mag es bestimmt geben, kann aber niemand namentlich nennen.
Leider. Aber beim Schönbuch-Spaziergang dürfte man keinen Findling mitnehmen, oder?
Nein, die sollte man da belassen.
Und dürfte man rein theoretisch im Naturpark heute noch regulär Steine abbauen?
Also nach meiner Rechtskenntnis bedarf es dazu einer Sondergenehmigung. Das ist, wenn Sie die Auflagen erfüllen, unter Umständen möglich. Allerdings bin ich weder die Behörde, die es freigibt und entscheidet. Da müssen Sie auf jeden Fall mit sehr hohen Hürden rechnen, weil einfach das Schönbuch, ich sag mal, das Naherholungsgebiet Mittlerer Neckar darstellt mit mehreren hunderttausend Besuchern. Also das muss eigentlich sehr gut, wie es immer ist, abgewogen werden zwischen, ich sag mal, wirtschaftlichem und kulturellem Nutzen und aber auch, ich sag mal, Thema Umwelt und Freizeit.
Das ist also quasi ein mittlerweile fast ausgestorbener Beruf. Fast.
Fast.
Man braucht es nur noch für historische Projekte.
Im Grunde zur Erhaltung der historischen Substanz, genau so ist das.
Und wer mehr darüber wissen will, der muss ins Museum gehen, nach Dettenhausen.
Aber auf jeden Fall, da freuen wir uns
sehr. Da gibt es wahrscheinlich noch mehr Rätsel, so wie ich sie gerade erlebt habe.
Es gibt noch einige Rätsel. Sie dürfen auch in einem Jagdmuseum bei uns die Flinte suchen zum Beispiel. Und das ist weniger einfach, wie es sich vielleicht anhört. So viel kann ich versprechen.
Prima, Herr Rübig. Vielen, vielen Dank. Das wäre es schon gewesen. Okay. Vielen Dank für die aufschlussreichen Worte und für die entspannende Erzählung.
Vielen Dank.
Ja, danke auch Ihnen.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.